Herzlich willkommen zu Brett vom Pott, die Brettspielgruppe des stillen Kämmerchens, heute im Feriencamp von Insert Moin. Bei mir ist heute die kardassianische Legatin Laura.
Guten Morgen.
Der klingonische Kanzler Carsten.
Guten Tag.
Alliteration, hervorragend. Der Föderationsadmiral Daniel.
Hallo.
Und ich selber bin der große Nagus David. kurze Erläuterung, das stille Kämmerchen ist mittlerweile ein kleines Podcast-Labelchen, in dem es verschiedene Formate gibt, wo wir verschiedenste Themen besprechen. Bei Brett vom Pott zum Beispiel sprechen wir über Brettspiele. Bei Borg ist nicht Schwedisch geht's regelmäßig um Star Trek. Und heute vereinen wir genau beide Themen, weil wir ein Star Trek-Spiel gespielt haben, in Brettform. Wir haben schon vor einem Jahr darüber einmal gesprochen, weil wir es in der Basisversion gespielt haben, was damals mit 3 Personen ging. Heute haben wir es mit 5 Personen gespielt, weil 2 Add-ons rausgekommen sind, was aus jeweils einem neuen Volk, das man dann spielen kann, bestand. Und es hat uns schon mal ein bisschen Spoiler vorweg so gut gefallen, dass wir darüber nochmal sprechen wollten.
So ist das wohl.
Juhu.
Ich versuche mal einen Einstieg in das Spiel zu geben. Es geht schon damit los, dass es nicht im eigentlichen Sinne ein Brettspiel ist. Es gibt nämlich kein Brett.
Wo ist es?
Das Auffälligste an dem Spiel ist wahrscheinlich der Spielplan, der sich erst im Laufe des Spiels entwickelt. Wir starten alle mit einem kleinen Planeten, wo wir halt herkommen. Also wir haben jetzt mit 5 Fraktionen gespielt und jeder hat so seinen Heimatplanet und die liegen alle an unterschiedlichen Ecken des Tisches und dazwischen ist einfach nichts. Und das Spiel besteht im Wesentlichen daraus, neue Planeten zu entdecken oder Weltraumphänomene oder so. Und die sind alle auf so runden, also Bierdeckel-großen Dingern.
Ich wollte gerade sagen.
Bierdeckel-Rally.
Ja, genau.
Das ist ein Konzept, das wir verstehen.
Ja, und man kann sich dann entscheiden, dass man in eine Richtung fliegt, in die noch niemand geflogen ist. Und dann legt man da so Space Lanes hin und dann deckt man solche neuen Bierdeckel auf. Und dann verbindet man das alles miteinander. Und diese Space Lanes sind unterschiedlich lang. Und so entspielt halt im Laufe des Abends
Eine Spielfläche,
eine Galaxie, wo verschiedene Systeme miteinander verbunden sind. Also man kann dann halt auch nachher die Sachen miteinander verbinden und sich dann da begegnen und so.
Ich wollte gerade sagen, im Optimalfall ist das auch eine zusammenhängende Galaxie, wo sich Völker treffen können.
Man kann aktiv versuchen, das zu vermeiden, so lange wie möglich, aber ja. Irgendwann läuft es aufeinander zu.
Aber das ist ja langweilig, dann spielt man ja mit sich selber.
Genau, also ich würde auch sagen, der Reiz ist durchaus einerseits das Entdecken und das andere, andererseits dann auch den anderen Fraktionen zu begegnen. Also der Spielplan sieht am Ende des Spiels jedes Mal ziemlich anders aus. Und während man halt so neue Systeme entdeckt, wo man dann auch jedes Mal irgendwie neue Sachen erlebt, also da passieren dann auch irgendwie überraschende Ereignisse, wenn man diese Systeme erforscht.
Oder aber auch sehr viel nichts.
David hat seinen Lieblingsfreund getroffen.
Manchmal passiert auch einfach nichts, genau. Manchmal findet man einfach leere Planeten oder wo irgendwelche friedlichen Völker wohnen, die man dann überreden kann, sich einem anzuschließen oder so.
Hätte jetzt befrieden gesagt, aber friedliche Völker befrieden. Einfach mal friedliche Völker befrieden.
Und dann besteht das Spiel im Wesentlichen daraus, dass man irgendwie Raumschiffe baut und diese Raumschiffe zu Flotten zusammenschließt und mit diesen Raumschiffen über diesen Spielplan fliegt und irgendwie Raumstationen baut und dann da noch mehr Raumschiffe baut und so und halt diese Galaxie erforscht. Dann will man diese Systeme, die man da findet, am liebsten irgendwie übernehmen, wahlweise mit so freundlicher Überredungskunst oder auch einfach mit Militärgewalt. Ziel ist, dass man dann irgendwie die Ressourcen auf diesen Systemen farmen kann.
Farmen kann, ja.
Genau. Dabei kann es halt passieren, dass man anderen Fraktionen begegnet. Mit denen kann man dann entweder Handelsabkommen abschließen oder sich gegenseitig bekriegen. Oder auch erst das eine und dann das andere.
Oder andersrum.
Oder beides gleichzeitig.
Nee, beides gleichzeitig geht nicht.
Genau, und dann versucht man also so seine Vorherrschaft in der Galaxie auszubauen und kriegt dann zwischendurch immer so Meilensteine, würde ich sagen, sogenannte Ascendancy-Tokens, wenn man halt irgendwie seine Vorherrschaft schon weiter ausgebaut hat.
Was auch den Namen des Spiels
genau.
gibt, was ich nicht erwähnt habe.
Ich habe mich gerade gefragt, hat der eigentlich den Namen des Spiels gesagt?
Also das Spiel, was wir gespielt haben, hat Star Trek Ascendancy.
Genau. Ja, und das ist das, was wir tun wollen. Also wir wollen irgendwie die Vorherrschaft in dieser Galaxie erringen. Und wir tun das entweder, indem wir als erster Spieler 5 solche Ascendancy-Tokens gesammelt haben, oder aber, indem wir unseren eigenen Heimatplaneten noch halten und 2 gegnerische Heimatplaneten erobert haben. Wobei das, glaube ich, schon relativ tough ist. Ja. Das mit diesen Ascendancy-Tokens ist doch deutlich leichter.
In der Basisversion heißt das tatsächlich, beide anderen Mitspieler auszuschalten.
Genau.
Und bei dem 5er-Spiel halt mindestens 2, aber da hat man halt auch so viele Leute um sich rum mit den Schiffen rum, wo ich da durchzukommen, muss man dann erstmal schaffen.
Die sind ja im Zweifelsfall alle auch relativ weit verteilt. Also du musst dich ja dann nicht mit dem, der dir schräg gegenüber sitzt, bekriegen im Zweifelsfall.
Das erzähl mir nochmal in Suddenly Q, aber das erzähl ich später nochmal.
Du hast einfach Pech gehabt.
Daniel hatte zum Beispiel zu Ende des Spiels die komplette Sternenflotte am anderen Ende der Galaxie stehen. Da hättest du einfach in die Erde einmarschieren können.
Zwei eine Friedensflotte. Die waren auf einer Friedensmission, da kommen wir noch zu. Also dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin wird das Spielprinzip vielleicht aus dem Videospielbereich bekannt vorkommen. Das ist so dieses, die Before X-Games. Steht für, was habe ich gesagt? Explore, Expand, Exploit, Exterminate.
So. Und Ex-Bier, weil Bier
liegt. Ex-Bier und Ex-Machina und noch so ein paar andere Exe. Also man erkundet erstmal so seine Welt und breitet sich da so langsam aus und guckt, dass man irgendwie Rohstoffe von den Orten kriegt, die man da so gefunden hat. Und
was halt super ist mit unendliche Weiten, das ist damit tatsächlich sehr schön.
Da hat man dann schon wieder das Explore.
Nur bis der Tisch zu Ende ist, dann hören die unendlichen Weiten noch auf.
Da hat man schon das Explore, Expand, Exploit und das Exterminate ist dann halt, wenn man dann anfängt, seinen Mitspielern doch auf Oma zu geben.
Das haben wir übrigens vergessen, als wir gespielt haben.
Wir haben es zu spät.
Uns
ist zu spät aufgefallen, dass man das tun könnte.
War nicht so schlimm.
Also ja, das
war
ist,
nicht so schlimm.
Das ist vielleicht ein Konzept, was dem geneigt.
Du hast auch nicht gewonnen, David.
Den geneigten Videospielern bekannt vorkommt.
Meine Taktik wäre fast aufgegangen.
Ja, wie gesagt, ein Konzept, das den geneigten Videospielern vielleicht bekannt vorkommt, dass so aktuelle Vertreter dieses Genres sind. Was haben wir eben gesagt? The Endless Space, Stellaris. Endless Space 2, Stellaris, das sind so. Ja. Master of Orion für die älteren.
Und auch gibt's jetzt auch eine neue.
Aber stimmt, gibt's auch neu. Aber ja, sowas.
Ja. Das zweite Markante an diesem Spiel, neben diesem Spielplan, ist die Spieldauer, würde ich sagen. Mhm. Also, wir haben jetzt mit 5 Leuten gespielt und wenn wir Aufbau und Regelerklärung nicht mit reinrechnen, haben wir da 6 Stunden gesessen. Das also ist halt schon eine Hausnummer.
In der Anleitung steht 5 Stunden, eine Stunde pro Spieler für geübte Spieler.
Also naja.
Das könnte man erreichen.
Ja, wenn man weniger in den Regeln nachblättern muss.
Genau.
Ja, die erste Partie haben wir zu dritt gespielt und haben 4 Stunden gebraucht. Die jetzige, wie gesagt, mit 5 und
hat
haben
das doch nicht, dass wir nicht
6 gebraucht.
Es lag halt auch relativ viel Zeit dazwischen. Also tatsächlich ist das halt, so ein Spiel auf den Tisch zu kriegen, ist schon auch immer Aufwand. Also
wir
du triffst
halt
dich halt nicht nachmittags und sagst, ach, wir spielen spontan noch eine Runde Star Trek Ascendancy, weil wir haben gerade noch 7 Stunden Zeit, die wir mit Aufbau auf jeden Fall gebraucht hätten.
Wir haben uns halt auch einfach einen halben Samstag dafür Zeit genommen, um das zu tun. Muss man halt auch erstmal irgendwo unterbringen.
Richtig. Vor allem, wenn man es dann auch noch mit 5 Leuten spielt, ne? Also das kennt man ja. Mit 5 Leuten einen Termin finden für den ganzen Tag.
Dann
manchmal
auch
ganz
Samstag.
Spannend.
Das ist ja dann noch.
Ich kann aber also schon mal vorweg sagen, ich finde, es hat sich total gelohnt. Also ich habe es ja jetzt das erste Mal gespielt. Ich fand das einen super gelungenen Tag. Also weil wir halt auch alle, wir hatten halt auch nichts anderes vor, als dieses Spiel zu spielen. Und das war halt auch irgendwie ganz cool.
Als dritten Punkt für Sachen, die da herausstechen, würde ich tatsächlich ja nochmal die einzelnen Rassen erwähnen. Weil es ist halt nicht so, dass man einfach, jeder spielt einfach irgendwie, sondern jeder wählt sich eine explizite Rasse aus diesem Star Trek-Universum aus. Und die haben halt wirklich ganz verschiedene Herangehensweisen. Wir haben jetzt mit
wir haben die schon alle relativ gleich gespielt.
Außer David.
Aber der Rest von uns hat die schon relativ gleich gespielt. Also, aber die unterscheiden sich schon eigentlich ziemlich stark.
Wir haben einmal die Klingonen, ne, wie ich ja vorhin sagte, die
Space Mongolen
gespielt hat.
Ja, nein, das ist die kriegerische Rasse, die hat durch
genau.
die Gegend, also Ehre und auf Omme vor allem anderen.
Genau, viele Boni dafür bekommen, wenn man im Kampf was erreicht. Du hattest irgendwas mit, es konnten Würfel neu gewürfelt werden oder so ein Kram, oder?
Das hatte ich als Flotteneigenschaften. Ja, die erste Eigenschaft, die haben, ist, wenn du eine 6 würfelst, ist das immer ein Treffer, auch wenn du im Zweifel keinen mit einer 6 erzielt hättest.
Also zum Beispiel, weil der Gegner sehr starke Schilde hat oder so, aber ja.
Kriegst halt irgendwie Boni, wenn du bestimmte Flottengrößen vernichtest und die hatten genau, den Nachteil, dass sie dich nicht zurückziehen konnten.
Wenn ich das aber nur vom Planeten.
Ja, aber das ist halt auch, genau. Das ist halt so dieses Ehre. Ehre ist wichtig.
Genau.
Du musst nicht zurückziehen.
Heute ist ein guter Tag zum Sterben.
Jeder Tag ist ein guter Tag zum Sterben.
Die Föderation ist sehr auf Erforschen und Wissenschaft und so ausgelegt.
Und Friedensflotte. Immer schön friedlich.
Immer schön friedlich.
Mit der großen Friedensmission.
Die habe ich im ersten Spiel gespielt, die hast du jetzt gespielt, Daniel. Die sind halt wirklich darauf sehr ausgelegt, sehr schnell Forschung zu betreiben. Und da geht es im Kern dann auch in die Diplomatie rein. Also wenn man auf neue Planeten trifft.
Immer erstmal überreden.
Erstmal überreden und nicht hier auf die amerikanische Version. Wir bringen euch Demokratie mit unseren Fliegern, sondern wirklich diplomatisch. Was waren da die?
Ja, das Markanteste ist halt, dass die Föderation einfach auf keinen Fall Pre-Warp-Zivilisationen irgendwie übernehmen darf, weder freundlich noch feindlich. Die müssen die in Ruhe lassen. Das prägt das Spiel, glaube ich, schon deutlich.
Ja, das mischt sich halt nicht ein. Man mischt sich halt nicht ein.
Ich glaube, du hattest das im ersten Spiel, dass du auf einmal zwei so Pre-Warp-Zivilisationen neben dir hattest und halt nichts mit denen machen konntest.
Ja, ich habe sowieso immer das Glück gehabt, jetzt in beiden Spielen, dass meine ersten Planetenentdeckungen mir immer so richtig mal in den Hintern getreten haben. Jedes Mal. Ich glaube, das ist einfach irgendwie, beim ersten Spiel mit der Föderation war genau das. Ne? Ich habe nur Planeten entdeckt, wo ich nichts machen durfte, so aus Prinzip. Und bei den Ferengi wurde ich halt. Da habe ich den ersten Planeten entdeckt. Und wenn man so eine Entdeckung macht, muss man so eine Karte ziehen, wo
noch Dinge passieren.
Noch Dinge
oder
passieren können oder auch nicht.
Ja, zufällige
Ereignisse.
Eine Ereigniskarte.
Und ich habe meinen allerbesten Freund Q getroffen, der dann sagte so: Hey, der Spieler rechts neben dir darf dich jetzt mal nehmen.
Und also eins deiner Schiffe.
Das Schiff, was diesen Planeten entdeckt hat, nimmt er jetzt, zieht einfach einen neuen Planeten und eine zufällige Space Lane
und legt das irgendwo
im Universum an. Ja. Und hat mich mal neben die Klingonen bei Carsten platziert. Ich als Ferengi. So. Juhu,
David ist halt auch nicht mit einem Schiff da reingeraten, sondern schon auch direkt mit der ganzen Flotte, mit der er da gerade unterwegs war.
Stimmt, mein erster Move war ja
bis mit der ganzen Flotte darüber gelaufen.
Q ist ja sowieso mein Lieblings-Star Trek-Charakter und dass der mir dann so mal richtig schön in den Hintern getreten hat, war sehr, sehr bescheiden.
Vielleicht zwei Worte dazu. Q ist halt irgendwie ein Mitglied einer gottgleichen Rasse so ein bisschen. Ja. Kann man das, glaube ich,
allmächtig.
Der ist halt. Der kann halt einfach mit Fingerschnippen machen, was er will. Und so tritt er in den Star Trek-Serien noch auf. Oder in der Serie, wo er dann auftaucht. Genau. Das ist ein bisschen ein alter Scherzbold, der sich gerne Scherze erlaubt.
Ich habe die Ferengi gespielt diesmal.
Mhm.
Eins der neuen Add-ons. Und die sind halt darauf aus, Profit zu machen. Und immer Profit zu machen und sich überall reinzuzecken und da auch Profit zu machen und von sich Vorteile bei den anderen zu verschaffen, um noch mehr Profit zu bekommen.
Geht's da um Profit?
Manchmal, aber hauptsächlich
jetzt, okay.
Um Profit.
Okay, dann habe ich's. Okay, ja. Mhm.
Der negative Teil dieser Rasse ist halt, dass sie selber keine Kultur erschaffen können. Also
Kultur ist eine der drei Ressourcen, die man in diesem Spiel so anhäufen kann.
Genau.
Vor allen Dingen die man am Ende in diese Ascendancy-Tokens umtauscht.
Genau. Die können die Ferengi nicht selber produzieren, außer am Anfang.
Kaufen.
Auf dem Startplaneten hat jedes Volk
ein produzierendes
Node von der Ressource. Das ist für die Ferengi der einzige Punkt, wo sie automatisch Kultur generieren können. Auf anderen Planeten können die das einfach nicht bauen.
Du kannst es aber übernehmen, oder nicht? Also wenn du jetzt einen Planeten übernimmst.
Ja, was aber sehr, sehr schwer ist, weil bei der Übernahme werden
ja
halt
Gebäude auch zerstört werden.
Naja.
Erstens,
und vor allen Dingen zählt Kultur nicht mit bei
Übernahme. Ah, stimmt.
Genau, bei mir waren diese Siegtoken waren bei der diplomatischen Übernahme eines Planeten, wurden die in diesem Mechanismus eingerechnet. Und bei mir ist das einfach nicht passiert, weil Kultur nicht so einen Einfluss bei den Ferengi hat, was halt wie bei allen Rassen schön thematisch all diese Vorteile und Nachteile schön eingearbeitet wurden. Und das ging bei denen nicht. Dafür ging halt bei den Ferengi alles auf Produktion. Ich konnte halt überall, egal was vorgegeben war auf dem Planeten, was es da für Ressourcen gab, konnte ich einfach Produktion machen. Produktion.
Das ist eine der anderen Ressourcen,
die das man ist so, eine der anderen so Ressourcen, kann. Die dafür zum Hauptteil da waren, um Schiffe zu bauen.
Und Gebäude.
Neue und ein paar Gebäude. Und
du konntest die halt auch dafür benutzen, Kultur zu kaufen.
Genau. Ich konnte einfach fünf von diesen Produktionstoken nehmen und mir einen Kulturtoken dafür holen.
Dazu muss man sagen, 5 ist so am Anfang bis Mitte des Spiels schon viel.
Ja.
Das ist schon nicht billig.
Und so ab Mitte des Spiels war bei mir dann auch, dass es gibt, wenn jeder einmal dran war, eine sogenannte Recharge-Phase, wo halt alle Produktionen einmal eingesammelt werden von den Spielern. Und dann lagen bei mir, also bei wie viel Produktion hattet ihr dann so?
7, 8, sowas um den Dreh.
Bei mir waren es dann so 20, 25.
Also es gibt ja auch diese Spielerboards, die jeder vor sich hat. Und da ist halt ein Feld vorgesehen für jede Art der Ressourcen, die man hat. Und da passt halt auf den normalen Spielerbrett Spielerplättchen so ein Turm drauf quasi, und David hatte dann auf dem Spielerplättchen passten so 3 Türme nebeneinander oder
muss halt
ja. Das war schon vorgesehen, dass
das, hätte auch ein Turm sein können, hätte ihn halt nur gerade stapeln müssen.
Ja, der hätte aber nicht gestanden, glaube ich.
Ja, dann gibt's noch die Cardassianer. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Ja.
Die im Wesentlichen ihre Vorherrschaft darauf bauen, dass sie einfach überall die Kontrolle behalten. Also die haben den großen Nachteil, dass sie in diesen ganzen Systemen nur dann irgendwie Produktionsressourcen farmen können, wenn sie da vor Ort sind mit einem Raumschiff.
Böse Zungen würden das Unterdrückung nennen.
Nein. So ist das gar nicht.
Doch, bei den Cardassianern ist es genauso.
Nein. Ihr habt das
die Laura hat die Cardassianer gespielt. Sie kann jetzt ganz genau sagen, wie das wirklich ist.
Ja.
Mhm. Genau, und der Vorteil ist halt, dass sie in dem Moment, wo sie einen Planeten feindlich übernehmen, bekommen sie Kulturressourcen dafür, weil das halt zu ihrer Kultur gehört.
Also ich habe gedacht, die greifen irgendwie die Kunstschätze ab.
Vielleicht auch das, aber das nicht. Ich glaube nicht.
Ferengi.
Ja, das passt irgendwie mehr in mein Bild der Cardassianer.
Und auch, also man kann halt so im Laufe des Spiels kann man so Forschungsprojekte starten, die irgendwie noch neue Technologien einem verschaffen. Und da hat auch jede Fraktion ihre eigenen Forschungsprojekte und die sind halt auch thematisch jeweils passend. Bei den Cardassianern relativ viel auch mit Spionage und so. Genau wie bei der 5. Fraktion, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die auch noch am Tisch saßen.
Die Romulaner.
Genau.
Die halt so ein bisschen die Verschlagenen sind. Es ist halt sehr viel, es gibt auch sehr viel. Wie ist das Wort? Spionage, danke. Sehr viel Spionage und die sind halt von Natur aus sehr misstrauisch anderen Rassen gegenüber, was sich halt auch durch irgendwie in der Schwäche irgendwie widerspiegelt.
Genau, wenn jemand mit denen hier
ein Handelsabkommen
macht, kommt das erst übernächste Runde zur Geltung, weil sie dem nicht ganz trauen.
Verständlich.
Dafür haben sie halt, sie haben halt schon die Tarntechnologie, dafür haben sie, wenn sie in Kämpfe kommen, halt den First Strike, das heißt, sie können
zuerst
schon versuchen, Schiffe zu eliminieren, was eigentlich bei einem Kampf gleichzeitig ausgewürfelt wird, dürfen sie am Anfang
einmal
von Kämpfen, wo sie
einmal würfeln
und
dann
so
darf,
versuchen, schon
Schiffe
zu eliminieren.
Ja, sodass die erste Runde des Gegners, also eigentlich ist es halt rundenbasiert, aber die erste Runde des Gegners geht dann schon nur mit so viel Ressourcen los, wie bei der ersten Runde der Remulaner noch übrig gelassen wurden.
Der Remulaner.
Ja, es war klar, dass das früher oder später passiert.
Das waren die anderen, die Remuladen.
Das war leider 5-mal zu oft gemacht am Samstag, den Witz.
jede Rasse das hatten Daniel oder Carsten vorhin gesagt, die haben halt auch ein eigenes Kontrollboard, um Kämpfe oder auch Diplomatien oder diplomatische Übernahmen zu machen, hat man halt eine Kampfstärke und eine Verteidigung, die halt auch auf dem Board abgebildet sind.
So nette Schiebregler, die man hoch und runter. Also
genau, darauf wollte ich hinaus.
Und bei den Ferengi im Kreis. Also ja, die waren,
halt auch so ein bisschen angepasst. Die sind nicht alle gleich.
Die sind
halt
tatsächlich alle relativ einzigartig.
Wie so Raumschiff-Konsolen halt.
Ja.
Persönlich als meiner absoluten Highlights dieses Spiel. Es gibt bei verschiedensten Brettspielen muss man halt irgendwie markieren, wie viel man von irgendwas hat. Und ich glaube, das ist mit Abstand die coolste Variante, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Weil das fühlt sich halt wirklich an wie auf so einem Mischpult. Also diese Regler sind auch so ein bisschen wie auf so einem Mischpult. Und man kann
ist einfach cool, diese Regler hochziehen.
Ja, man kann die so hochschieben. Halt so. Und das ist auch relativ fest. Also da wackelt halt nichts und wird im Laufe des Spiels irgendwie versehentlich verstellt.
Obwohl es halt ganz stumpf ist. Ne? Also es sind alle einfach Pappplatten, wo diese rassenspezifisch gestylt sind und so und auch ausgeschnitten. Sie haben halt eine komplett andere Form. Und dann sind einfach nur zwei
Schlitze
eingelassen und du liegst so zwei Plastik-Purples rein. Aber es fühlt sich halt so fantastisch an.
Ja,
es macht einfach Spaß so. Schilde hoch, okay.
Und es ist also relativ teuer, irgendwie seine Waffen und seine Schilde aufzurüsten. Aber man wird immer sofort belohnt, wenn man dann diesen Regler noch ein bisschen hochschieben kann. Voll gut. Tatsächlich totales Konsolenfeeling. Ja. Apropos total gutes Feeling. Also tatsächlich.
Konsole.
Ja, also ich habe da diese Konsole und ich schiebe diese Regler hoch. Das ist schon ziemlich cool. Dann finde ich generell, wird dieses Gefühl, durch einen leeren Raum zu reisen und neue Dinge zu erforschen, wird irgendwie, also das kommt total rüber. Ich das auch selten irgendwie bei einem Brettspiel erlebt habe. Also extrem. Man fühlt dieses Thema,
ja,
würde ich sagen.
Und vor allem auch, wenn man es immer wieder spielt, du erforscht immer wieder den unbekannten Raum, weil es ist ja zufällig, wie du diese Deckel ziehst und was dann da rauskommt.
Ach,
du hast immer einen
dieser Planet.
Ganz anderen Raum. Das kann auch passieren, aber du entdeckst halt wirklich immer was Neues.
Ja, und du bist dann auch gespannt, was du aufdrehst und hoffst dann, dass du was Gutes aufdeckst und dann musst du ja noch so eine Ereigniskarte ziehen, was du da erlebst auf diesem System und also das ist tatsächlich, das finde ich super gemacht. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so gut rüberkommt. Also ich hatte mich ohnehin gefreut auf das Spiel, aber es hat mir tatsächlich, gerade der Aspekt hat mir noch deutlich mehr Spaß gemacht, als ich vorher erwartet hatte.
Ja, und dann halt auch wirklich nachher, also das ist quasi der für die ersten 2-3 Runden der Fokus, dieses Entdecken, weil man entdeckt ja von seinem Heimatplaneten erstmal ringsrum um sich drumherum. Und der zweite Schwerpunkt ist dann tatsächlich die Interaktion mit den anderen, die aber wirklich, wirklich schwerwiegend ist und nicht nur so ein bisschen Tullelüm und es geht da schon so.
So sehr, wie man das halt will.
Ja, also man kann das durchaus so spielen, dass man halt zwischendurch so Bündnisse schließt und dann im richtigen Moment wieder aufbricht und dann den, mit dem man eigentlich so ein Handelsabkommen hat, doch wieder übers Ohr haut und den doch irgendwie angreift im richtigen Moment, wenn es gerade zum eigenen Vorteil ist. Wir haben das jetzt vergleichsweise unkonfrontativ gespielt. Bei mir lag das vor allem daran, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, es passiert nichts und es ist ja noch nichts passiert und ich will mich lieber nicht zu früh mit irgendwem anlegen, sondern ich will lieber erstmal gucken, mit wem es sich lohnt, sich anzulegen.
Mit Carsten. Ja,
und dann schwuppdiwupp. Also,
auf einmal hatte sie gewonnen.
Ich glaube, nach 4 Stunden von diesen 6 Stunden hatten wir immer noch genau das eine Ascendancy-Token, jeder, was man am Anfang des Spiels sowieso hat. Und nach, keine Ahnung, 5 Stunden war dann auf einmal so, hier ist gleich vorbei, was mache ich denn jetzt? Und so.
Ja, das war beim ersten Spiel auch so.
Wollte sagen, den Eindruck hatte ich beim ersten Spiel auch, es ist eine lange Zeit irgendwie nichts passiert. Also was so den Zielfortschritt angeht. Und dann ging es auf einmal sehr schnell. Also du hast eine sehr lange Phase, wo es sich langsam aufbaut, du irgendwie Ressourcen ansammelst, irgendwie Dinge erforscht. Und auf einmal macht das dann zack, 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 Spiel vorbei. Was jetzt aber auch nicht
unbedingt. Aber auch der erste Teil ist gut, ne?
Nein,
das macht mega Spaß, ne? Also es geht nur um die Tokens, dass lange irgendwie so aussieht, als würde keiner irgendwie eins bekommen, sondern sehr konzentriert auf dieses Entdecken. Aber dann kommt irgendwann so, guck mal, hier. Und dann ist der Erste so, der hat einen Token.
Da müssen wir mal.
So, ich müsste jetzt auch mal. Und dann geht das so langsam los. So. Wenn die jetzt anfangen, muss ich ja jetzt auch erstmal anfangen. So.
Vielleicht will man da doch mal Krieg führen.
Das ist dann halt auch sehr selbstverstärkend. Also das passiert ja häufig bei Spielen, dass man am Anfang extrem knappe Ressourcen hat. Also ich habe die ersten Runden gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich kann jetzt irgendwie 3 Runden sparen, um meine Schilde 1 hochzuschieben. Und alle anderen bauen in der Zeit wie blöde Zeug auf irgendwelchen Planeten, das kann es ja irgendwie auch nicht sein und so. Und dann hat man halt mehr Ressourcen zur Verfügung und kann dadurch auch jede Runde noch mehr Gebäude bauen, mit denen man noch mehr Ressourcen zur Verfügung bekommt und so. Bemerkenswert fand ich, dass das bei uns allen ähnlich schnell gegriffen hat. Also ich glaube, wir haben alle in der gleichen Runde das zweite Token bekommen oder zumindest nur mit einer Runde Abstand oder so. Und das, ihr habt erzählt, das sei beim letzten Mal auch so ähnlich gewesen. Das ist ja schon ganz cool. Also es war tatsächlich am Ende keiner komplett abgehangen. Also wir haben irgendwie in der letzten Runde, war klar, dass wenn ich jetzt das nicht zumache, dann hat in der nächsten Runde mindestens David die Chance und ich vermute, eine Runde später wären auch noch 1-2 andere Leute irgendwie da mit im Endrennen gewesen. Und das ist schon ganz cool eigentlich, das so hinzukriegen, obwohl dieser krasse selbstverstärkende Effekt da drin ist.
Hey, was man da auch noch zu sagen muss, gerade mit dem Interagieren, man trifft ja irgendwann auf Raum, der besiedelt ist von einem der Gegenspieler. Und den darf man halt erst durchschreiten, wenn man so ein Handelsabkommen mit demjenigen geschlossen hat. Dann hat man erst das Recht, die Leute zu fragen, ob man durch dieses Gebiet durchwarpen oder mit Impulskraft, wie auch immer, einfach sich da durchbewegen darf. Wenn derjenige kein Handelsabkommen hat, ist da sowieso Stopp. Wenn
das gilt aber nur, wenn der
oder
Schiffe hat.
Ja, ja.
Also wenn das einfach nur ein besiedelter Planet ist, dann darfst du da.
Okay.
Ich meine, wie willst du. Also wenn du da nicht rein dürftest, wie möchtest du diesen Planeten dann angreifen? Also.
Ja, das wäre ja voll der Quatsch.
Wenn du da, so, da darf ich ja nicht rein. Ja, dann bleibst du halt vor der Tür stehen.
Ich wollte auch nochmal auf eine Spezialfertigkeit der Ferengi draufkommen. Diese Handelsabkommen, die man dann trifft, ermöglichen einem halt das Verhandeln für Durchreisen und da irgendwie sich freier bewegen, gerade nachher in dem Raum, wenn man sich quasi so untereinander mischt und ein bisschen Spaß hat.
Und sie geben einem halt auch noch Ressourcen.
Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Alle Völker haben jeweils 3 Karten mit 1, 2 oder 3 Ressourcen. Sie können entscheiden, wenn ein Handelsabkommen ist, welche Karte sie abgeben wollen.
Die bringen einem aber selber alle gar nichts, ne? Also genau. Handelsabkommen von sich selber, die man behält, die bringen einem nichts.
Genau.
Sondern man selber profitiert halt nur von Handelsabkommen anderer, die man selber erhält.
Genau. In dieser Aufladephase guckt man nämlich, welche Handelsabkommen man von anderen hat und welche Werte da unten draufsteht und kriegt dann entsprechend diese Menge. Die Ferengi haben dann noch die Besonderheit, wenn die anderen ein Handelsabkommen von mir hatten, die haben dann davon profitiert, wenn sie ein Handelsabkommen von mir, da waren nicht 1, 2 oder 3 Produktionen drauf, die sie erhalten, sondern sie haben pro Schiff von mir, was mit ihnen in irgendeinem Planetenorbit war, eine Produktion bekommen. Das hieß, wenn wir zusammen an 15 Planeten waren, hätte derjenige 15 Produktionen bekommen.
Und du profitierst davon aber ja auch.
Genau. Ich habe quasi den.
Klingt immer so selbstlos.
Es war total selbstlos.
Ja. Linksgrün versichter Gutmensch.
Gut für Rengi.
Gut für Rengi, Entschuldigung.
Deshalb, also auf Kämpfen konnte ich wenig irgendwas auslegen. Ich habe dann versucht, mich halt immer in den Schutz dann von Leuten zu setzen, weil die wollten ja darauf aufpassen, dass mir nichts passiert. Also konnte ich mich
das
daneben.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das redest du dir ein. Ich glaube nicht, dass das so gekommen wäre.
Wäre es bestimmt.
Guck, und ich wusste einfach, was du für ein Spiel spielst und wollte einfach nicht mit dir handeln. Wusste ja, was du vorhast.
Muss ja nicht. Ich habe dann mit Carsten und mit Laura gespielt.
Einfach mal die Ferengi durchschauen.
Nein, genau genommen hast du für Carsten und Laura gespielt.
Ja, sagt er ja die ganze Zeit. Ja, ich will euch ja nur helfen.
Ja.
Ich helfe euch doch nur.
Ignoriert meine ganzen Siegpunkte.
Ja, genau.
Ignoriert meinen Fortschritt. Das ist alles nicht wichtig.
Hätten wir eine Runde länger gespielt, hätte ich halt gewonnen. Genau mit dieser Taktik.
Naja. Vielleicht,
okay. Genau, also, wäre den anderen aufgefallen,
hätte Fahrradkette und so,
dass ich schon so viele Token habe und mir wirklich nur noch eins fehlte, um den letzten Siegpunkt-Token mir zu kaufen, hätten sie mir natürlich wahrscheinlich die
Handelsabkommen abgenommen.
Ich hätte mich da, wo ich jetzt saß, überall in welchen nicht mehr sauber rausgekommen. Wahrscheinlich hätten sie mich noch zugrunde geschossen.
Das wäre der nächste Schritt gewesen.
Aber die Interaktion ist tatsächlich relativ hoch. Also in dem Moment, wo man sieht, dass jemand irgendwie weit vorne liegt, wenn man das früh genug sieht, kann man schon relativ viel unternehmen. Also man kann ihn natürlich kriegerisch bekämpfen oder so.
Mal die Friedensflotte losschicken.
Zu spät.
Ja, die hätte...
Man kann wie die Föderation eine unfassbar imposante, aber viel zu langsame Friedensflotte auf den Weg schicken.
Nein, die war nicht zu langsam, die war zu spät.
Wie viele Griffe hattest du da drin?
12 oder 3x6?
Nee, 3x6, 18. Ich hatte alle drei Flotten, die man haben kann, voll ausgestattet. So viele Schiffe, wie man irgendwie...
Und dann ist er losgeflogen und kam noch genau bis einen Sektor vor dem kardassianischen Imperium.
Hallo, wir würden gleich mal gerne reinkommen.
Ja, gleich hat er
und die Kardassianer so, wir sind durch.
Kardassianer so, wir haben gewonnen. Verdammt.
Ja, grundsätzlich, das merkt man jetzt hier, glaube ich, auch schon, frag ich mich so ein bisschen, also ich war jetzt von den fünf Menschen, die da gespielt haben, die am wenigsten Star Trek-affin ist, würde ich sagen, oder zumindest am wenigsten Star Trek Kenntnisse hat oder so. Nicht?
Weiß nicht.
Jedenfalls
ja nur
sind
so.
Das durchaus alles Menschen gewesen, die damit irgendwie was anfangen können. Es sind viele Insider oder so Star Trek Insider Jokes gemacht worden. Also Leute sind damit aufgezogen worden, dass das, was sie da tun, ja total typisch oder ja total untypisch für das Volk ist, was sie da spielen oder so. Und das ja, also richtige Klingonen würden ja jetzt mal angreifen und so.
Also, habe ich gemacht, ich habe es immerhin noch in einen Kampf geschafft.
Du hast den in einen Kampf verwickelt.
Tatsächlich, das hat zumindest unser Spielerlebnis sehr geprägt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob andere Leute genauso viel Spaß mit dem Spiel haben können, wenn der Teil halt wegfällt. Also ich glaube, das ist immer noch ein solides Strategiespiel, wobei es auch seine Flaws hat, da kommen wir schon auch gleich nochmal zu. Aber bei uns war schon auch sehr viel, dass wir uns gut kennen und dass Leute Star Trek gut kennen und dass Leute da viele Witze drüber machen konnten und dann irgendwie auf den Ereigniskarten auch noch Sachen passiert sind, wo dann irgendwer wusste, aus welcher Folge das ist oder so. Das ist schon ein relativ großer Anteil von dem Spiel, glaube ich. Und gerade wenn man sich überlegt, das dauert halt relativ lange und es ist ja auch nicht ganz günstig. Haben wir, glaube ich, noch nicht so viel gesagt, können wir gleich noch was sagen, so zu den Rahmendaten. Dann frage ich mich persönlich, ob ich das Leuten empfehlen würde, die nicht so Star Trek-affin sind. Wenn Leute da Bock drauf haben, weil sie irgendwie Star Trek kennen, dann ist es einfach großartig. Also wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und irgendwie Leute hat, die da Bock drauf haben, das war einfach ein super Spielerlebnis. Und das ist halt auch viel, viel umfänglicher als irgendwie so ein normales Standardbrettspiel, was ich irgendwie in einer Stunde runterspiele, mir irgendwie bieten kann. Aber
das Thema und diese Spielmechanik ist halt wirklich die Traumhochzeit, ne? Also
es passt schon gut, da hat er schon recht.
Es passt halt echt wie Faust aufs Auge, das ist so.
Wenn du das gesagt hättest, hätte ich keine Grusche von dir.
Du hast dir gerade Picard in einem weißen Kleid vorgestellt.
Nein, ich weiß nicht.
Er hat an Linda de Mol gedacht.
Der Mann weiß, wie ich denke. Ja,
sehr gut. Mit der Janeway-Frisur.
Falscher Podcast.
Und ohne die Thematik zu kennen, würden die Mechaniken nicht ausreichen, um dieses Spiel zu...
Ach, das sind schon gute Mechaniken, aber ob ich dann 6 Stunden durchgehalten hätte, weiß ich einfach nicht. Also es fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen. Also für mich hat einfach viel von dem Erlebnis ausgemacht, dass wir eben auch irgendwie zwischendurch uns da sehr im Thema bewegt haben mit den Dialogen. Tatsächlich, also einer der Nachteile an dem Spiel finde ich, dass man echt lange Züge hat. Also die Das geht nicht relativ zügig reihum, sondern da sitzt durchaus irgendwie, dauert so ein Zug auch schon mal 10 Minuten. Und wenn dann irgendwie alle 5 Leute dran sind, dann ist man halt selber im Zweifel 4 mal 10 Minuten nicht dran. Wenn man in der Zeit irgendwie sich nicht irgendwie unterhält, dann wird das halt schnell öde und Leute fangen wahrscheinlich an, in ihr Handy zu gucken oder so. Wir haben halt einfach irgendwie dann über das Spiel geredet oder irgendwelche
Star Trek-Witze
gemacht oder so. Also wir haben uns halt dabei ganz gut selber unterhalten. Und ich glaube, wenn ich das nicht so hätte machen können, weil wir irgendwie mit der Serie nichts hätten anfangen können, dann wäre es für mich, glaube ich, zu langatmig und ich hätte mir irgendwie ein kompakteres, dichteres Spiel gewünscht.
Okay, das macht halt viel von der Dichte aus, ne? Ja, und was halt auch noch ausschlaggebend ist, man braucht Fläche, ne? Also, das erste Mal haben wir auf meinem damals kleinen Wohnzimmertisch ausprobiert. Das ist alles relativ flexibel, solange die Planeten so alleine an so einer Space Lane hängen, sobald das irgendwo dazwischen kommt, ist das halt auch fix. Und man muss schon ein bisschen puzzeln. Ein großer Tisch, den wir jetzt Gott sei Dank zur Verfügung hatte, der dann auch noch quadratisch war, ist schon ein sehr großer Segen gewesen. Man braucht Fläche. Also alleine auch schon bei dem Basisspiel, da kommst du mit so einem 1x2 Meter Ikea-Tisch nicht hin. Das funktioniert halt wirklich nicht. Da ist besser, den Tisch zur Seite zu schieben und den Boden zu nehmen.
Also jetzt der Tisch, auf dem wir gespielt haben, ist so 1,20 m x 1,20 m. Und der war schon teilweise am Ende zu voll. Also als ich die Galaxie weit ausgebreitet hatte. Und man hat halt auch relativ viel Material bei den Spielern. Und man hat halt noch relativ viel Material, wo immer alle drankommen müssen, um irgendwie Tokens zu produzieren oder so Geschichten.
Ja, wir hatten einen Haufen Schüssel mit
das
Material,
ging so
was
gerade,
umgereicht
würde ich
wurde.
Sagen.
Ja. Platz, Platz, Platz. Wir haben gar nicht über die Miniaturen gesprochen, oder?
Ja. Es gibt Raumschiffe und Raumschiffe. Und größere Raumschiffe, die Flotten symbolisieren.
Aber halt auch
Basisstationen. Ja, aber das halt.
Immer exakt die Raumschiffe.
Das
Volkes.
Ja, das eine bekannte Raumschiff dieses Volkes dann irgendwie.
Das ist schon ganz cool. Also ich finde, das macht auch wieder viel aus. Und das ist eben in so einem Nebensatz gesagt, sind wir auch gar nicht drauf eingegangen, dass man sich halt mit Impulsgeschwindigkeit oder mit Warpgeschwindigkeit bewegen kann. Und wie das jeweils funktioniert, finde ich auch wieder total thematisch. Also Impuls ist halt tatsächlich, du bewegst dich so in kleinen Schritten entlang dieser Pappdinger über diesen Tisch. Und Warp ist halt so, ich bewege mich erstmal in Warp.
Genau.
Und kann da irgendwie so lange bleiben, wie ich will. Und je nachdem, wie lange ich da bleibe, kann ich am Ende so und so weit springen. Also irgendwie,
von Planet
wenn
zu
ich,
Planet.
Keine Ahnung, 3 Warp-Tokens angesammelt habe unter meinem Raumschiff, dann kann ich halt dann mit einem Move 3 Systeme weit springen und muss halt mich mit diesen Space Lanes dazwischen gar nicht erst abgeben. Ja. Das fühlt sich halt auch wieder sehr thematisch an einfach.
Ja, sehr, sehr gut drin.
Was ich kurz einwerfen wollte, wo du sagtest, von wegen, es wäre ja nicht, wahrscheinlich nicht so günstig und wäre auch lang. Wenn ich das so mit den Genre-Geschwistern vergleiche, den großen, die da halt so draußen rumfliegen, sowas wie Twilight Imperium, das ist halt auch irgendwie, das kostet, also die Neuauflage, da zahlst du dann jetzt irgendwie $130 für und da brauchst du auch locker 8-9 Stunden für, wenn du es spielst.
Und vielleicht kurz zum Vergleich, wir haben eben geschaut, das soll dieses Jahr auch auf Deutsch rauskommen, also Star Trek Ascendancy. Im Moment gibt es das nur auf Englisch, aber zumindest inzwischen auch in deutschen Shops, so zwischen 70 und 80 Euro das Grundspiel und für die Erweiterung zahlt man nochmal jeweils 30.
30, ja, 35.
Schon relativ happig, finde, für das, was sie eigentlich mitbringen.
Die Erweiterung?
An Material.
Ich finde, das Grundspiel ist auch gerade so, also das ist halt wirklich viel Material, die Erweiterungen sind im Vergleich dazu jetzt wirklich relativ teuer. Aber ja, also das heißt, wenn man das irgendwie mit 5 Leuten spielen will, dann ist man halt auch so bei 140 Euro. Ja.
So. Und wenn man das halt irgendwie mit sowas vergleicht oder dem etwas kleineren Bruder Eclipse, was halt auch irgendwie so 60, 70 ist und auch so 4-5 Stunden dauert, dann also bewegt es sich so im normalen Rahmen, was so Vorex-Brettspiele halt normalerweise bieten.
Ja, das kann durchaus sein. Also ich habe die leider beide noch nicht gespielt. Mhm. Aber wenn die also was ich sagen wollte, war ja nur, dass ich glaube ich jemandem, der nicht so mit dem Thema, also nicht so themenaffin ist, dass ich mir da diese Investition einfach gut überlegen würde.
Da können
kann
wir Boris
zu den beiden
zitieren.
Anderen Spielen nicht so viel sagen.
Dem Boris, der mit Manu Breakfast at Manu gespielt, hat immer gesagt, Star Trek-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Ja, das ist in dem Fall vielleicht gar nicht mal so eine dumme, wo ich meine, sich hinzusetzen.
Achten. Brettspieler sollte man auch noch sein, also Spaß am Brettspielen.
Ja, das würde ich.
Also der
das
Daniel wird es jetzt wahrscheinlich nicht kaufen.
Also das würde ich empfehlen. Also Brettspiel, also man sollte schon nicht mehr als ein Gelegenheitsspieler sein, sonst ist das, glaube ich, nicht das, was man irgendwie haben möchte.
Ja, ich habe eben mehrere Flaws angekündigt. Also das eine ist das mit den langen Zügen, was man, glaube ich, man braucht, glaube ich, eine gute Runde, dass einem das nicht das Erlebnis kaputt macht. Und das andere ist ähnlich kritisch. Wir haben unfassbar oft Regeln nachschlagen müssen. Ja. Also die Regeln sind umfangreich, das Spiel ist komplex, aber es ist eigentlich, also es ist ja sehr thematisch, was man so macht. Man fliegt da so rum, man trifft auf andere Fraktionen, man will die bekämpfen. Man könnte meinen, dass man sich relativ gut merken kann, was man dann tun muss. Weil das ist auch im Wesentlichen, gibt es halt nur so 2, 3 Parameter. Man hat irgendwie Schilde, man hat Waffen. Manchmal hat man noch externe Bedrohung durch irgendwie gefährliche Weltraumphänomene oder so. Und dann hat man Würfel, mit denen man irgendwie gegeneinander kämpft. Und trotzdem mussten wir, also 2, 3 Mal pro Runde, glaube ich, in die Regeln gucken.
Gefühlt haben wir aber immer dieselben 5 Regeln nachgeschlagen. Also
das ist halt das Ding. Es geht eigentlich im Prinzip darum, wenn man an Planeten auf Herausforderungen stößt, wenn man in Space Battles ist, also sich mit Schiffen bekämpft, oder wenn man einen Planeten entweder gewaltsam oder friedlich übernimmt, wird alles mit diesen Waffen, Schilden und Würfeln einfach ausgetragen. Und statt ein Prinzip für alles zu nehmen, unterscheiden sie sich einfach in so ganz kleinen Nuancen, dass du jedes Mal wieder nachdenkst, wie war das denn hier jetzt mal? War das jetzt, dann guckt man wieder nach, dann regelt man, das ist halt tatsächlich echt ärgerlich.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, aber du betrachtest es halt jedes Mal aus einer anderen Perspektive. Wenn du irgendwie im Kampf bist, dann willst du halt hochwürfeln, weil das dann ein Hit ist und dann zerstörst du gegnerische Schiffe. Wenn du jetzt aber selber auf so ein Phänomen triffst, dann würfelt ja jemand anders für dich. Und der will halt eigentlich auch einen Hit würfeln und damit dein Schiff zerstören. Aber für dich, du gehst halt davon aus, der andere muss jetzt niedrig würfeln, damit mein Schiff am Leben bleibt. Ist eigentlich dasselbe Prinzip, aber du guckst aus der anderen Richtung drauf. Darum wirkt es anders. Ja, okay.
Der Aggressor will halt immer hochwürfeln.
Ja.
Bloß, dass der Aggressor halt manchmal ein schwarzes Loch ist. Genau. Und kein Kriegsschiff.
Oder ein Nebel.
Tatsächlich, wenn man es so betrachtet, ist es gar nicht mehr so verwirrend.
Aber es ist trotzdem eigentlich verwirrend.
Ja, weil aber
dann da anders rangeht. Einfach.
Ja, genau.
Das, ja. Aber, ja, und auch das, also manchmal muss man halt mit so viel würfeln, wie man da gerade Schiffe stehen hat in der Situation. Manchmal würfelt man aber nur mit einem Würfel. Manchmal zählen dann noch die Vorherrschaftstoken mit rein, manchmal nicht. Manchmal sind Raumstationen, die sich im Orbit eines Systems befinden, in Kämpfe involviert, manchmal nicht. Also es gibt schon relativ viele von diesen Feinheiten und die sind auch wichtig fürs Balancing, glaube ich. Deswegen haben wir uns halt auch die Mühe gemacht, das immer sorgfältig nachzuschlagen, und das macht auch, glaube ich, viel von diesem Spielerlebnis aus, dass man die richtig spielt.
Außerdem hat man dann was zu tun, während jemand dran ist.
Lass mich doch mal in die Regeln schauen.
Ich glaube halt, das ist halt ein Spiel irgendwie aus den USA und das merkt man da halt. Also ich eindeutig so die Stärke der Spiele ist irgendwie das Thema und das, auch dieses Spiel trieft vor Thema. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wie das ein deutscher Brettspielverlag umgesetzt hätte, zumindest irgendwie einer von den renommierten, da hätte man schon mit Symbolsprache und indem man einfach auf diese Waffenregler und diese Schildregler und diese Bedrohung und so die richtigen gleichen oder verschiedenen Symbole drauf gemalt hätte, glaube ich, schon nochmal viel rausholen können. Ich finde, da hat das Spielmaterial einfach nicht geholfen. Man hatte halt keine andere Chance, als wieder in den Regeln nachzugucken. Es gab da nicht so Cheat-Sheets oder so, wie es sie irgendwie inzwischen bei vielen Spielen gibt.
Außer deine Kurzregeln, die genauso lang waren, wenn man die Bilder aus der Originalanleitung weggelassen
glaube
hätte.
Glaube ja nicht.
Ja, genau. Bloß, dass man halt die Originalanleitung ja immerhin schon mal gelesen hat und deswegen grob weiß, was wo steht. Also, das waren so ein bisschen die beiden Nachteile irgendwie, die das Spiel für mich eindeutig hat. unsere Runde konnte das Gott sei Dank ab und ich habe ja die Hoffnung, dass wir jetzt so bald nochmal spielen, dass wir nicht ganz so viele Regeln nachschlagen müssen.
Ja, unbedingt. Und es kommt hier bald nochmal ein Add-on, da kommen die Borg noch mit ins Spiel.
Auch noch dieses Jahr.
Ich freue mich. Ja.
Als Nichtspieler diesmal.
Also ich weiß ja nicht, also für die Hörer, da waren sehr große Airquotes um das bald. Weil das nicht unbedingt ein Verlag
ist. Ich hoffe, da,
ist ein Verlag, der ein bisschen Zeit
auf hat. Auf der Spiel als Überraschung
so alles,
doch bekommt von Game Force 9. Also,
kannst du den Satz nochmal wiederholen?
Ich hoffe, dass Game Force 9 das auf der Spiel dann doch überraschenderweise so sagt, so, wir haben es doch noch mitgebracht.
Wups, surprise.
Und ich so, ja, shut up and take my money.
Das ist auch spannend, weil tatsächlich das nicht wieder ein weiterer Spieler ist, sondern die Borg quasi ein Non-Player-Character sind. Die aber irgendwie offenbar so viel Impact haben auf diese ganze Galaxie, in der man da unterwegs ist, dass man sich zwischenzeitlich lieber mal zusammentut, um die Borg im Griff zu halten, weil sonst überhaupt keiner gewinnt.
Ja, das
klingt schon ziemlich gut so.
Ja.
Ich hoffe auch, dass wir es spätestens dann wieder auf den Tisch kriegen.
Brauchen wir denn einen noch größeren Tisch?
Ich hoffe nicht. Ja,
hey, die entdecken ja selber nichts, oder?
Ja, doch, aber die, haben,
die haben auch einen Heimatplaneten.
Aus dem Playerboard und sowas. Also,
die haben einen Heimatplaneten?
Nee, die müssen ja irgendwo anfangen.
Borg Kubus 1.
Ja, oder vielleicht einfach in Mitte aus dem schwarzen. Für alle, die gerne Bücher lesen, müssen die Destiny-Reihe lesen, weil da ist die Entstehung der Borg mit drin. Das ist total großartig. Also
ihr wollt jetzt alle Star Trek-Bücher lesen.
Ja,
alle,
unbedingt.
Ihr zuhört, wollt jetzt Star Trek.
Nein, nur die drei aus der Destiny.
Ihr wollt jetzt Star Trek-Brettspiel kaufen, ihr wollt die Serien gucken und ihr wollt Bücher lesen. Also ihr wollt jetzt Trekkies
werden. Ja, und Borg ist nicht schwedisch.
Ach ja, stimmt. Aber dann könnt ihr euch den Rest sparen, weil wir erzählen euch das einfach anders.
Ja, genau.
Wir bringen euch
da. Braucht da auch nicht Discovery gucken, erzählen wir euch auch was.
Erzählen wir euch auch demnächst. Irgendwas hatte ich noch. Irgendwie eine Mechanik, die ich ganz lustig finde, ist, du hast nicht, also du, deine Grundhaltung anderen Völkern gegenüber ist, du bist im Krieg. Also es ist nicht so wie sonst, du bist irgendwie, alle leben friedlich nebeneinander her und du musst Leuten erstmal den Krieg erklären. Nein, nein, du triffst irgendwen, Krieg. Die einzige Möglichkeit, wie du halt nicht mit jemandem in einem offenen Konflikt bist, ist halt, wenn du mit deinem Handelsabkommen machst. Ansonsten ist halt einfach Krieg.
Ja, dann darf man da auch nicht vorbeifliegen. Nee. Also man darf nicht einfach an einem Raumschiff vorbeifliegen, mit dem man kein Handelsabkommen hat, weil
man ist ja im
nicht.
Krieg.
Ja, ist erstmal Konfrontation angesagt.
Ja.
Das haben wir
und
aber gut
man muss es, und man muss es schaffen, dass die Leute einem glauben, dass man ja nur helfen will.
Ja.
Ja, ja.
Ich habe euch nur geholfen.
Nur helfen. Ich hatte jetzt auch während des Podcasts drüber nachgedacht mit dieser Mechanik, dass du halt Kulturpunkte kaufst. Und du hattest ja dann doch relativ viel Produktion und ich dachte mir so jetzt so mitten im Podcast, das ist eigentlich schon ein bisschen overpowered und ob man das hätte ändern können, indem man die Kultur von jemand anderes kaufen muss, weil das wäre ja dann auch was Verringemäßiges. Du gehst zu jemandem und sagst
ich möchte
gerne deine Kultur haben, aber dann...
Möchte bitte diesen Eiffelturm.
Genau, aber das Problem dann ist, dass dir halt im Zweifel dann spätestens, wenn du 4 so Ascendancy drücken hast, niemand mehr Kultur verkauft.
Ja, das stimmt.
Ja. Das wäre witzig, ey.
Weil man das ja trotzdem hätte unterbinden können, indem man als irgendwie Handelsabkommen abkündigt, die gewaltsam aus seinen Systemen tritt. Also das ist ja.
Ja, ich hatte zum Beispiel ich musste ja mit meinen Raumschiffen ohnehin vor Ort sein. Das heißt, überall, wo ich davon profitiert habe, dass Ferengi-Schiffe vor Ort waren, hätte ich halt auch relativ kurzfristig was gegen diese Ferengi-Schiffe unternehmen können mit meinen kardassianischen Schiffen. Also das war schon ein mit dem Ferengi nur so lange spielen, wie es mir mehr Vorteile bringt als ihm. Also das muss man halt, und das macht das Spiel halt auch so interaktiv. Also man muss halt schon relativ gut im Blick behalten, was die anderen so treiben und wo sie das tun und wie viele Ressourcen sie so jede Runde abkriegen, sonst schwuppdiwupp hat man nicht mitbekommen, dass irgendjemand gewonnen hat.
Das ging uns ja so.
Ich habe das aber nicht verheimlicht.
Nein, das stimmt, aber ich habe halt auch einfach nicht drauf geachtet und dann dachte ich so, dann war es schon zu spät.
Beim ersten Spiel hatten wir auch nicht drauf geachtet, dass die Klingonen die ganze Zeit so ihre Armee immer weiter aufstockten und zuerst hat er das so in die Flotten versteckt. Ne, da hat er 3 vollgepropfte Flotten gehabt.
Ignoriere diese
unser
20
Mitspieler und dann auf einmal so,
das war meine Friedensflotte.
Der hat 3 Flotten voll und da sind nochmal 15. Wir müssen auch. Und dann war so. Okay, schade.
Dann ist das jetzt mal vorbei. Ja, aber war halt auch, war wie vorher gesagt, war lange Zeit irgendwie nichts passiert und auf einmal ging es dann rund.
Ja.
Also das kriegt das Spiel tatsächlich ganz gut hin, finde ich.
Ganz hervorragend.
Mhm.
Wir freuen uns aufs nächste Mal spielen, ne?
Auf jeden Fall.
Das wird der Kracher. Haben wir noch was?
Genau, bin ich.
Ich bin alles losgeworden.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei den Zuhörern und bei Instant Moin für die Einladung. Vielen Ganz Dank. Großartig.
Top eBay, gerne wieder.
Aber die sind ja mit ihrer Kohle jetzt abgehauen. Vielleicht sehen wir sie, hören wir sie auch gar nicht wieder. Dann bleiben wir einfach hier bei Instant Moin. Wir sind dann die neue...
Das Dauerferiencamp.
Ja, genau.
Ich mach das doch hier nicht täglich. Das ist ja Arbeit.
Ja. Wenn er uns nicht bei Instant Moin findet, findet er uns auf stilles-kämmerchen.de. Kommt vorbei. Sagt uns eure Meinung. Hört uns zu. Spielt mit uns. Juhu. Thema, spielt mit uns auch noch Leute, die auf der Spielmesse in Essen dieses Jahr sind, sollten am Donnerstag um 16 Uhr zum Meet and Play kommen. Da sind nicht nur wir, sondern auch der Manu anzutreffen. Da sind ein Haufen Blogger, YouTuber, Podcaster und haben Lust, sich mit den Konsumenten zu treffen und zu spielen, ein bisschen zu quatschen, den Tag ausklingen lassen, den man auf der Spiel verbracht hat. Ist selber auf dem Messegelände, ne, wenn man am Ausgang rauskommt, links in Raum M abbiegen und Hallo sagen.
Wir würden uns sehr freuen.
Sehr freuen. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.